Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Der Powerplay-Podcast wird Ihnen präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe. Wir bringen Metall in Form.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir sind auch heute wieder meine allseits geschätzten Kollegen Thomas Webel. Tom, servus.
Servus, Fabian.
Und unser Youngster Max Schletter. Max, servus.
Fabian.
So, es war abermals eine extrem langweilige Woche bei den Blue Devils, auf die wir zurückblicken wollen, müssen, können, dürfen. Aber es ist Habemus Trainer, sagt man in Rom, glaube ich. Habemus Trainerraum.
Weißer Rauch stieg auf über der Handschriftarena.
Weißer Rauch, und zwar während des Spiels. Es war kein Bengalos.
Das muss den Devils mal jemand nachmachen.
Ja, einen Trainer während des Spiels zu verkünden, einen neuen Trainer. Hut ab, habt man so. Boah, ist jetzt schwierig, aber hat man so, glaube ich, auch noch nicht oft zumindest, dass es so eine gewichtige, prägnante Personalie im laufenden Spiel verkündet wird. Ausnahmestellung. Es war am Sonntag beim Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim, als der Teampräsident Stefan Seeger von der Investorengruppe Birch Group im Drittelpausen-Interview bei Sport Europe TV Katze aus dem Sack gelassen hat, dass Alan Le Tang neuer Trainer bei den Blue Devils wird. Es war schade, also für uns war es schade, weil das Spiel war eh schon wichtig genug für die Blue Devils und da war viel Präsenz drin und auf einmal ist das Spiel so ein wenig in den Hintergrund gerückt. Aber da kann ich gleich noch ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Ich denke, wir gehen es chronologisch durch seit der letzten Aufnahme. Da erstmal Hut ab, also Tom und ich waren ja letzte Woche nicht da. Der Nachwuchs steht in den Startlöchern, die können das hier
wir
nahtlos
sind,
übernehmen.
Wir sind nicht mehr vonnöten, Fabian.
Nein, wir können hier weggehen. Alex und Max haben das letzte Woche mit Tim Hess von Eishockey News super gelöst hier, war mal ein anderer Ansatz. Werden wir in der nächsten Zeit vielleicht öfter wählen, diesen Ansatz, externe Experten dazu bitten, um ihre Sicht auf die Blue Devils hier kundzutun. Und ja, es war ein wichtiges Wochenende in Landshut. Mit dem eishockeytypischen Ergebnis 0-1 verloren. Es war, wenn man so ketzerisch sein will, es war ein typisches Blue Devils Spiel. Viele Chancen, viele Abschlüsse, gute Abschlüsse, phasenweise die klar bessere Mannschaft, aber du kriegst das Ding einfach nicht in die Kiste. Deswegen, das kann man ganz kurz abhaken. Die Blue Devils machen eigentlich ihr bestes Spiel seit dem Heimspiel gegen die Star Bulls Rosenheim. Und vergessen es einfach, sich dafür zu belohnen, symptomatisch dafür zwei Szenen. Einmal Drittelpause, kurz vor der Drittelpause, vor der ersten Drittelpause, innerhalb weniger Sekunden, Triple Chance. Erst rennen sich, auch das symptomatisch für den Zustand des EV Landshut, rennen sich zwei Verteidiger. Ich glaube, es waren Bergman und Finn Serikov hier, der Ex-Weidner, die sich gegenseitig über den Haufen rennen. Und Zack Zackos schnappt sich die Scheibe und rennt ab der blauen Linie alleine auf Keeper Langmann zu. Er macht eigentlich sehr viel richtig, ist im Tempo, wählt die Rückhand, will ihn durch die Beine schieben, aber die macht halt rechtzeitig zu. Und wenige Sekunden später hat Cedric Schiemens Doppelchance. Langmann lässt abprallen und auch dann den Rebound kann Cedric Schiemens nicht verwerten. Das ist so der typische Punkt gewesen, was wäre gewesen, wenn? Wenn die Blue Devils in dieser Phase kurz vor Ablauf der ersten 20 Minuten in Führung gehen, welchen Verlauf hätte dieses Spiel dann genommen? Aber das bleibt alles hypothetisch. Es ist nicht so passiert. Die beste Überzahlmannschaft der Liga, der EV Landshut, hat dann eine von zu vielen Powerplay-Situationen im zweiten Drittel für ein Tor genutzt. Die Blue Devils haben danach Landshut teilweise eingeschnürt in deren eigenem Drittel. Allerdings hat Langmann in seinem Jubiläumsspiel, es war glaube ich sein 500. DL2-Spiel, einen Sahnetag erwischt. Und er hat seinen ersten Shutout, auch das symptomatisch für den Zustand der Blue Devils zu dieser Phase, seinen ersten Shutout der Saison gefeiert. Und dann verlierst du 0-1, weißt eigentlich nicht warum. Jürgen Rumrich hat dann auf der Pressekonferenz gleich versucht, da das Positive draus zu ziehen, Optimismus zu versprühen, indem er gesagt hat, wenn wir so spielen, wie wir gegen Inlandshut gespielt haben, dann werden wir unsere Punkte noch holen und wir werden unsere Spiele noch gewinnen. Und da sollte er dann recht behalten am Sonntag. eben besagtes Heimspiel gegen Bad Nauheim, ein direkter Konkurrent im Tabellenkeller. Es sind mittlerweile 1, 2, 3, 4 Mannschaften, die sich da um diesen begehrten Platz 10 streiten. Bad Nauheim und Weiden gehören zu diesem Quartett. Man hat die Bedeutung dieses Spiels, hat man beiden Teams angemerkt. Ich war mit der Alex im Stadion und es war jetzt kein Glanzspiel wie am Freitag gegen Landshut. Das war spielerisch nicht so gut. Man hat es gemerkt, beide Teams wirkten anfangs gehemmt, wollten defensiv ja keinen Fehler machen. Offensiv ließ vieles zu wünschen übrig. Deswegen stand es eine lange Zeit 0-0. Und dann kam ihm in der ersten Drittelpause kam ihm die Nachricht, Alan Letang wird neuer Trainer. Und das hat uns jetzt erstmal keiner noch bestätigt. Aber man hat so das Gefühl gehabt, zweiten Drittel war noch ein bisschen so ein Mischmasch. Aber dann im dritten Drittel haben die auf einmal gemerkt, okay, der neue Trainer schaut vielleicht zu. wir sollten jetzt hier vielleicht mal richtig Gas geben. Aber im dritten Drittel haben sie das Spiel dann gezogen, 3-1. Haben sich belohnt, Torschütze wiederum, schon der in Landshut starke Zek Zekos. Und der erste Shorthander für die Blue Devils in dieser Saison in Unterzahl, Fabian Voigt, stibitzt die Scheibe, bedient Zek Zekos, der dann zum vielumjubelten 1-0 einschiebt. Paul Vinzenz legt das 2-0 nach. Dann denkst du dir, ja, jetzt läuft's. Dann kassierst ein blödes 2-1, fängst das Zittern an wieder, aber die Blue Devils blieben stabil. Und als Jerry Kuhn dann vom Eis gegangen ist, man kann von ihm halten, was man will, einfach ein starker Goalie ist, da hinten drin, hat Noah Samanski ins leere Tor zum 3-1 getroffen. Das war das Sportliche. Es war extrem wichtig für die Blue Devils. Ich habe es gesagt, es sind jetzt noch 6 Spiele in der DL2 Hauptrunde zu absolvieren. Grimmitschau auf Platz 10 hat 58 Punkte, Freiburg auf 11, 56, Bad Nauheim auf 12, 54 und die Blue Devils auf 13, 53. 4 Teams binnen 5 Punkten machen einen Klassenerhalt, einen Pre-Playoff-Teilnehmer aus und 3 Playdowns-Teilnehmer. War natürlich der Dienstag, der folgende Dienstag war dann nochmal ein kleiner Rückschlag, als Bad Nauheim das letzte Nachholspiel zu absolvieren hatte. In Düsseldorf, wo man vielleicht so ein wenig spekuliert hatte, ah, da wären es nicht Gewinner. Pfeifferdeckel, sie haben 4-1 gewonnen in Düsseldorf und dadurch ist Bad Nauheim vorbeigezogen und deswegen kann man so sagen, die Blue Devils haben jetzt 6 Spiele vor Schluss. Die schlechteste Ausgangslage im Kampf um die Pre-Playoffs aus diesem Quartett. Max, was denkst du? Die letzten 6 Spiele, 5 Punkte Rückstand auf Grimmitschau. Wie geht sich das aus?
Ja, wird jetzt viel darauf ankommen, ob der Trainereffekt kommt oder nicht. Aber du hast ja jetzt quasi gesagt, am Sonntag war er schon irgendwie indirekter Trainereffekt.
Das vielleicht. Kann man niemand bestätigen. Das war so nur mein Eindruck.
Unsichtbarer Trainer. Auf einmal läuft es im dritten Drittel. Nein, keine Ahnung. Also meine Zuversicht ist ein bisschen verflogen ja letzte Woche. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht mehr, dass es sich ausgeht am Ende für Platz 10, aber man bringt sich vielleicht trotzdem noch mit den gezeigten Leistungen vom Wochenende in eine bessere Ausgangslage für die Playdowns. Und so ist mein Gefühl momentan, wenn man daran anknüpfen kann an Sonntag, / Freitag.
Ja, mein Gefühl, dass dieser indirekte Trainereffekt vielleicht einen Ausschlag gegen Bad Nauheim gegeben hat, rührt sich halt daher, weil eben nicht nur die Journalie, also wir und Fans von dieser Meldung überrascht wurden, sondern auch die Spieler und die Verantwortlichen. Also die wussten von nichts. Natürlich wird der Inner Circle, denke ich, wird eingeweiht gewesen sein von Stefan Seger, aber auch das Medienteam, die eigenen Presseleute, die waren total überrumpelt von dieser Nachricht, die da Stefan Seger kundgetan hat und eben auch die Spieler, wie Michael McNiven im Nachgang der Alex erzählt hat, die mit ihm gesprochen hat. Er hat gesagt, du, ich war beim Stretchen, auf einmal kommt der Pokorny zu mir her und sagt, hey, hast du schon gehört, Letang wird neuer Trainer, kennst du den? Sagt er, oh ja, das war mein Jugendtrainer. Und Michael McNiven ist auch der Einzige, der aktiv bisher mit Alan Letang zusammengearbeitet hat. Und das ist die Ausgangslage. 6 Spiele vor Schluss, neuer Trainer. Das Oberpfalz-Derby bei den Eisbären Regensburg steht vor der Tür. Wir hatten gestern die Möglichkeit, Max und ich, mit Alan Letang zu sprechen bei einem Pressetermin im Devil's Diner. Da werden wir jetzt gleich mal ein paar Ausschnitte mitgebracht, werden wir mal drüber reden. Wir werden schauen, wer ist das überhaupt, woher kommt Alan Letang, werden auf seine Vita schauen, Was kann er der Mannschaft geben und welchen Effekt könnte das noch für die restlichen Spiele bei den Blue Devils haben? Zunächst gehen wir kurz ab in die Werbung.
Ihr hört den Powerplay-Podcast von Oberpfalz Medien. Präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe mit ihren Produktionsstandorten in Erbendorf, Eschenbach und Pressart. Ob Maschinenbau, Anlagenbau oder hochspezialisierte Fertigungstechniken, die Meierhöfer-Gruppe steht für höchste Qualität und maßgeschneiderte Lösungen. Mit modernster Technik, einem starken Team und unserem Motto »Geht nicht, gibt's nicht« setzen wir neue Maßstäbe. Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte werden? Dann besuche unser Karriereportal unter www.meierhofer-gruppe.de. Hier warten spannende Jobangebote und berufliche Perspektiven auf dich, sowohl kaufmännisch als auch gewerblich, von der Ausbildung bis hin zu Positionen für erfahrene Fachkräfte. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem Powerplay-Podcast.
Ja, Fabi Max, ihr wart ja gestern im Devil's Diner bei der Vorstellung des neuen Trainers Alan Letang. Wie war denn so die Stimmung? Wie war die Atmosphäre? War er nervös, dass er euch kennenlernen durfte? War es gespannte Vorfreude? Erzählt doch mal so ein bisschen das Setting.
Also das Setting war so, dass die Veranstaltung im Devil's Diner stattgefunden hat. Es waren mehrere Medienvertreter vor Ort. War lockere Atmosphäre, war also keine klassische Pressekonferenz, dass man sagt, vorne sitzt der Trainer.
Dahin. Also so ein Gespräch eher.
Es war kein runder, es war ein eckiger Tisch, aber es war so ein runder Tisch. Also man saß an einem Tisch und hat sich unterhalten. Und da muss ich sagen, Alan Letang ist ein Vollprofi. Er weiß sich zu artikulieren, er weiß sich zu verkaufen, er weiß, wie das Spiel mit den Medien funktioniert. Alles andere hätte mich auch überrascht bei seiner Vita. Und ja, er hat einen absolut ruhigen, fokussierten Eindruck gemacht. Natürlich schon ein bisschen unter dem Eindruck der letzten Tage, wie er gesagt hat, die sehr, sehr stressig für ihn waren. Und aber so, was er so, ja, es ist so die Rumrich-Linie, will ich es mal nennen, weil Jürgen Rumrich hat immer gesagt, ja, wenn wir jetzt einen neuen Trainer haben, was soll der machen? Der kann an Kleinigkeiten arbeiten, aber er wird jetzt das große Ganze, er wird kein System mehr ändern, so wie wir spielen. Dafür ist die Zeit einfach zu knapp. Und das hat Alan Letang gestern immer wieder betont, dass es nur um Kleinigkeiten geht, dass es jetzt, dass die Mannschaft stabil ist, dass man die neutrale Zone schneller überbrückt, dass man mehr Verkehr vorm Tor schafft. Ketzerisch gesagt, das hören wir die ganze Saison schon, dass es daran hakt, dass sie mehr Abschlüsse suchen müssen, dass sie mehr Verkehr vor dem gegnerischen Torhüter schaffen müssen, etc. Das sind so Punkte, wo er ansetzen will, was wir eigentlich hängen geblieben ist, was er gesagt hat, dass er mehr Tempo haben will. Also es war auch, ich habe es jetzt nicht vor mir, aber ich meine mich zu erinnern, dass er nach dem ersten Training gesagt hat, ja, war okay, keiner hat sich hängen lassen, die Spieler hatten ein Lachen im Gesicht, jetzt müssen wir schauen, dass wir mehr Tempo reinkriegen. Also, und wenn die Mannschaft eben die Blue Devils ihre aktuelle, die Fähigkeit haben sie ja. Es geht ja nicht darum, dass die Blue Devils auf einmal nicht mehr Eishockey spielen könnten, sondern es geht da eher um, der Max hat es gestern schön formuliert, um darum, ein Momentum zu kreieren und eben für, dass man dann in den Playdowns, wenn es so kommen sollte oder wenn es noch der Sprung in die Pre-Playoffs klappen sollte, dass man dann eben mit einem guten Gefühl in diese Ausscheidungsspiele geht. Und da war schon, ja, guter Eindruck vom neuen Trainer. Aber ich sage auch, im Fußball sagt man, entscheidend ist auf dem Platz. Und da ist es halt dann jetzt, entscheidend ist auf dem Eis. Ich weiß nicht, Max, wie es dir gegangen ist.
Ja, ich fand's, also ich habe es auch nicht anders erwartet, das war schon ein souveräner Auftritt. Mhm. Also Alan Letang bei seiner Vita, auf die wir ja noch kommen werden, mhm, hat schon eine Ausstrahlung, also ist schon für mich auch so ein klassischer, ja, ist schon so ein Trainer einfach. Also das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das gut funktioniert, auch mit jüngeren Spielern. Und ich fand das, was er gesagt hat, ja, natürlich ist es schwierig, der ist jetzt hier wann gelandet, am Montag, mhm, oder so, ist jetzt 2 Tage hier in Weiden, hat Weiden übrigens als schöne Kleinstadt betitelt, glaube ich, irgendwie sowas. Ist natürlich schwierig für ihn jetzt hier Fuß zu fassen. Er muss sich viel auf Jürgen Rummich verlassen, glaube ich. Viel auf die Spieler, mit denen er schon gesprochen hat. Aber ich bin ehrlich gesagt nach dem Gespräch gestern guter Dinge, dass das eine gute Wahl sein könnte.
Ihr habt es jetzt beide schon mal angesprochen bei seiner Vita. Erzählt doch mal ein bisschen, was hat denn Alan Letang gemacht, bevor er nach Weiden gekommen ist? Er war ja als Aktiver durchaus viel unterwegs und hat ja auch danach noch ein bisschen gearbeitet.
also bevor wir es chronologisch aufrollen, ich fange von hinten an. Er hat einen der begehrtesten Jobs im Welteishockey gehabt. Und zwar, er war Nationaltrainer, U20-Nationaltrainer seines Heimatlandes, sprich Kanada. Und wir alle wissen hier um die Bedeutung von Eishockey in Kanada. Das ist Nationalsport Nummer eins, weit vor allem anderen. Und dieser Posten mit den besten Nachwuchsspielern dieses Landes, die zu trainieren, der hat in Kanada einen Stellenwert, ich weiß nicht, mir fällt jetzt in Deutschland, Bundestrainer ist ein wenig hochgegriffen, aber
nah dran,
aber es ist nah dran, aber es ist eine riesige Auszeichnung, Eishockey-Nationaltrainer von Kanada zu werden. Und Alan Letang war 2024 Nationaltrainer von Kanadas U20 und aktuell laufen ja die Olympischen Spiele in Mailand. Und Max und ich, wir haben inzwischen ein wenig Fable fürs kanadische Team gefunden. Wir haben da gestern auch mit ihm drüber gesprochen. Weil Max, wie viel gibt es jetzt in diesem Team gerade? Da gibt es ein paar,
ich glaub, also,
die er unter den Fittichen hatte.
Genau, kann ich es nicht sagen, aber ich glaube, also mindestens mal zwei. Mit Nick Suzuki und Macklin Celebrini, der Shootingstar auch in der NHL momentan, den er zuletzt tatsächlich trainiert hat.
Suzuki hat er als den besten Spieler bezeichnet, den er jemals trainiert hat.
Ja, und da hört es ja nicht auf. Also es sind mehrere auch First Overall Picks dabei. Also Connor Bedard aus Chicago, Quentin Byfield, glaube ich, in Los Angeles momentan. Ich glaube, der ist als zweiter Pick in die NHL gegangen. Also es sind absolute Weltstars, die unter Letang trainiert haben. Und das macht schon was her. Also kann man da auch, wenn ich kann mich natürlich schlecht reinversetzen, aber als junger Spieler, wenn ich wüsste, da kommt einer, der hat vor einem Jahr, zwei Jahren solche Spieler trainiert, das hat schon was.
Was mich fasziniert hat, war sein Satz, wir haben eben über diese Zeit der U20 gesprochen, welche Stars er schon trainiert hat. Hat er gesagt, das ist der einfachste Trainerjob, weil dort lernt der Trainer mehr von den Spielern als andersrum. Und also er hat da von dieser Qualität geschwärmt, die er da bei dieser U20-Nationalmannschaft hatte. Aber gleichzeitig hat es ihm auch, es hat ihn stolz gemacht, glaube ich, war seine Formulierung, wenn er jetzt sieht, wie die bei den Olympischen Spielen aufzaubern, wie die in der NHL Fuß fassen, und dass er die mit denen mal trainieren durfte oder dass er deren Coach sein durfte. Und was ein weiterer Punkt ist, dass das hier funktionieren könnte, das hat er selbst von sich aus angesprochen, dass er jetzt keiner ist, er ist also kein Typ Feuerwehrmann. Also das hat er klipp und klar gesagt, dafür spricht seine Vita, sowohl als Trainer als auch seine Spielerkarriere. Er ist keiner, der mal kommt und dann gleich wieder weg ist. Und er hat da diese Punkte angeführt, als er 5 Jahre bei Sanja Sting war, und zuletzt und dann zuvor auch, ich glaube, es waren auch 4 oder 5 Jahre bei Owen Sound Attack in Kanada und teilweise als Co-Trainer oder dann eben als Head Coach. Und
also wem das nicht sagt, übrigens diese beiden Namen, die sagen einem ja wahrscheinlich nichts, die sind aus der OHL, ja. Und das ist auch also eine der Top Juniorenligen in Kanada. Also es sind jetzt nicht sind jetzt keine Haubentaucher, die da spielen. Da sind auch, ich glaube, da hat er auch Nico Suzuki zum Beispiel trainiert in Owen Sound. Und Michael McNiven.
Und Michael McNiven in Owen Sound, genau. Hat er erwähnt gestern, da war Michael McNiven ein 19-jähriger Goalie, hat er, glaube ich, gesagt, als er ihn trainiert hat. Und zuvor war er eben in, ich will es nicht aussprechen, ich sage einfach, er war in Zagreb, okay? Können wir uns darauf einigen? Er war in Kroatien lang, hat 8 Jahre für Zagreb mit Westchak. Zagreb, glaube ich. Ich weiß es nicht, ob es stimmt. Hat er gespielt und war dort Kapitän und ist dort Trainer geworden und ist sogar Nationaltrainer Kroatiens geworden. Weil, ich ziehe mal den Vergleich mit Thomas Rubisch, weil er eben eine Zeit lang, ich weiß nicht, 6 Jahre hat er in Kroatien gespielt. Dann hat er die kroatische Staatsbürgerschaft noch bekommen. Er ist also praktisch wie nennt man das? Ein Kroato-Kanadier? Ein Kanado-Kroate? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er dann die kroatische Staatsbürgerschaft erhalten und hat für Kroatien dann auch an 2 Weltmeisterschaften teilgenommen. Jetzt nicht von der A-Division, aber er war kroatischer Nationalspieler und dann eben auch kroatischer Nationaltrainer. Und da war er eben auch lang. Er hat 8 Jahre in Zagreb gespielt und das sagt er, das zeichnet ihn aus, dass er, wenn er was anfängt, dass er da eigentlich schon sesshaft wird und das als langfristiges Projekt bezeichnet. Und was noch wichtig war, haben wir gestern auch darüber gesprochen, dass er ja das deutsche Eishockey zumindest etwas kennt. Ist jetzt nichts komplett Unbekanntes, denn er hat das erste Mal Ende der 90er in Kaufbeuren.
Und 97, ich habe es hier vor mir, 97 in Kaufbeuren.
In Kaufbeuren und Augsburg.
Und in Augsburg, also 15 Spiele für die Kaufbeurer Adler in der DEL, 11 Spiele für die Augsburger Panther in der DEL. Und es war ja nicht die letzte Station in Deutschland, er war ja dann noch von 2004 bis 2007 in Hamburg bei den Freezers und dann 2007, 2008 nochmal ganz in der Nähe hier.
In Nürnberg, genau.
In Nürnberg bei den Ice Tigers als Spieler. Also das deutsche Eishockey kennt er.
Kennt er und vor allem, er war in Hamburg Teamkollege von Jürgen Rummerich. Also so klein,
gibt's.
So klein ist die Eishockey-Welt. Ich glaube, das hat Jürgen Rummerich gestern den Spruch auch getätigt. Da kennen sie sich und er war auch in Hamburg sofort Assistenzkapitän und es zeichnet auch seine Karriere aus, dass er überall, wo er war, dass er ein Leader war, dass er Kapitän war, dass er Assistenzkapitän war und dass er immer einer war, ein Verteidiger, der viel, viel Wert auf Struktur, auf Ordnung, auf defensive Stabilität gelegt hat und das hat er mit in seine Trainerkarriere genommen, wenn man wie Max und ich jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr viele Artikel, sehr, sehr viele Statistiken, sehr, sehr viele Punkte aus seiner Vita einfach versucht nachzuvollziehen, wenn man viele Artikel liest und da gewinnt man dieses Bild. Und um seine Spielerkarriere noch abzuschließen, er hat natürlich in Kanada angefangen, in OHL, ist dann in die AHL und er hat auch 14 Einsätze in der NHL vorzuweisen und damit hat er mehr als Michael McNiven, der hat einen. Und damit ist es hier NHL-Flair hier ein bisschen in Weiden. Also er hat für die Dallas Stars, für Calgary Flames und New York Islanders, glaube ich, in der NHL gespielt. Fairerweise muss man sagen, er war immer fest in der AHL und hat dann so nach oben immer so ein wenig schnuppern dürfen in die NHL. Aber das muss man auch erstmal schaffen. Und auch dort, wo er zum Beispiel in Bridge Port Sound Tigers, nennt sich dieser Club in der AHL, war er auch wieder Kapitän. Also das zieht sich durch seine ganze Karriere, wie gesagt, ein führungsstarker Mann, meinungsstark, klar. Was halt jetzt die große Frage ist, was kann er kurzfristig bezwecken? Und also vielleicht wollen wir mal einspielen, was er gestern dazu gesagt hat, wie es überhaupt zu seinem Engagement hier in Weiden gekommen ist, weil es ja doch relativ spontan war. Aber wie gesagt, am Sonntag hat es Stefan Seeger Senior, der Teampräsident, in der ersten Drittelpause des Heimspiels verkündet und die Frage habe ich ihm gestellt, wie es dazu gekommen ist.
Well, it was a very busy first couple days. I think it was, Saturday I got a phone call about an opportunity possibly to come here through some mutual friends and some acquaintances, some contacts. A former assistant coach of mine, I had spoke to. He had talked about the situation here. He had said he had recommended my name a little bit, and I said I'd love to hear what they have to say. As a coach, you always want to be around the rink. You always want to be on the bench. You need to be in that fight, right? So, last couple months, just being at home and running some practices and skill skates for my hockey school, and you find that passion again in your. You're looking to get back into the game and learn, and knowing a little bit about, knowing a little bit about German ice hockey. Not so much DL2, but I know it's a good league. I know there's good teams. I know there's good coaches in here, and it's an exciting challenge that I'm looking forward to taking on.
Profi. Absolut. Aber es ging schnell. Wenn er kurz einhaken, er hat am Samstag den Anruf bekommen. Sein Name wurde über einen ehemaligen Assistenztrainer von ihm hier ins Spiel gebracht und es hat sofort gematcht. Und wenn ich das jetzt einmal etwas flapsig übersetzen darf, sage ich, er hatte einfach die Schnauze voll vom Nichtstun und er hatte wieder Bock auf Eishockey, weil er wurde im November 15 bei Sanja Sting entlassen. Und seitdem hat er keinen Job und am Anfang war es schön, mal für der Familie etwas zurückzugeben. Weil die ihm immer den Rücken frei hält, weil er seinen Beruf ausüben kann und die Familie als ja, als Homebase hat. Und jetzt wollte er ihm mal etwas zurückgeben, aber man hat schon mit jedem Satz rausgehört.
Er hat Bock.
Jetzt war es wieder Zeit, dass er mal hinter die Bande kommt und dass er wieder Trainings leiten kann.
Gut, und ich glaube halt, dass er Europa kennt und kann, dass er Deutschland kennt und kann, macht es natürlich leichter.
Spannender Fakt. Ich bin mir nicht schlüssig. Er hat auf jeden Fall 2 Kinder. Ich weiß nicht, ob es sogar noch mehr sind. Und der Sohn ist in Hamburg geboren und spricht besser Deutsch als der Papa. Also er hat sich gestern noch nicht locken lassen, dass er einen deutschen Satz spricht oder eine Frage auf Deutsch beantwortet. Aber wir sind so verblieben, wenn der Klassenerhalt fix ist, wagen uns daran. Und er hat gesagt, er wird aber dann nicht zurückschrecken, intern mit der Mannschaft einmal, dass er sich mal blamiert, glaube ich, hat er gesagt. Oder ja. dass er sich lächerlich macht, wenn er mal einen deutschen Satz sagt, er will wieder aktiv jetzt Deutsch lernen.
Das heißt, die Spieler sollten aufpassen, hinter seinem Rücken was auf Deutsch zu sagen, richtig, weil im Zweifelsfall versteht das.
Er versteht es.
Also die sollten allgemein einfach aufpassen.
Das ist wohl wahr.
Nee. Und dann ist es natürlich für ihn, hat er jetzt gerade am Ende eben gesagt, dass er zwar deutsches Eishockey kennt, aber die DL2 jetzt im Speziellen noch nicht. Das war auch eine Frage von uns an ihn, wie er sich da in den letzten Tagen informiert hat über die Liga, über seine neue Mannschaft, über seine neuen Spieler. Und er hat gesagt, er hat ganz, ganz viele Videos geschaut in den letzten Tagen und Stunden von der neuen Mannschaft und hat sich da einen Eindruck gemacht. Und er wollte gestern Abend, also heute ist Donnerstag, aber gestern Abend am Mittwoch dann auch schon anfangen, sich auf den kommenden Gegner vorzubereiten. Und das war eben das Derby, da kommen wir dann noch drauf, das Derby am Freitag gegen die Eisbären Regensburg. Also er ist ein Video-Junkie aktuell, so bereitet er sich auf die Liga und auf seine neue Mannschaft vor. Und welche Vision Stefan Seeger ihm von der Mannschaft vorbereitet hat oder wie er ihm vorgestellt hat, das haben wir ihn auch gefragt. Schauen wir mal, was er da gesagt hat.
I think for one, I'd said that one of the decisions was I wanted to get back behind a bench and I wanted to be a part of an organization. And you know, it sends a clear message sometimes too when you know an organization is looking to help the team a little bit with 6 games left, right? They're not just throwing in the towel, they're looking to find answers, and that's what we're here for, right? The answers are in the dressing room with the players there, and we've just gotta pull some of that out of them in the next little bit. So my vision was, you know, come over here, prove myself. Hopefully, you know, it's going to lead to something down the road. I'm excited to be here. I'm excited to, you know, to take on this 6-game challenge, and I'm excited for the future here.
6-game challenge.
Das fasst ganz gut zusammen, ne?
Ja, 6-game challenge. Und dann, ja, ich glaube schon, dass der Klasnerhalt halt mit ihm gelingen kann. Also je mehr ich ihm jetzt zuhöre, desto fahren wir nach Regensburg.
okay.
Naja, ich glaube, das ist echt ein Typ, der kann die Mannschaft mitreißen. Und wie du richtig gesagt hast, Max, das gerade die jungen Spieler, und die Weidner haben eine sehr, sehr junge Mannschaft, kann der schon erreichen mit seiner Vita. Ich glaube, der weiß, wie er die anpacken muss, wenn er die richtigen Worte findet in der Kabine. Ich glaube, das kann er. Und diesen Punkt, den ich jetzt anspreche, den hat Jürgen Rumrich gestern angesprochen, dass die Gefahr hier ist, dass die Mannschaft am Freitag überdreht. Dass also, du hast ein Derby in Regensburg, volle Hütte, 4.500 Zuschauer und dann auch noch einen neuen Trainer, dem du dich natürlich zeigen willst, wo du dich beweisen willst, dass die Gefahr eher ist, dass sie die Emotionen lenken. Das hat, glaube ich, dann Alan Letang gestern gesagt, dass es eher darum geht, diese Emotionen zu steuern, die auf dem Eis sind. Und wenn es schafft, Emotionen zu wecken, dann die Eigenemotion der Spieler vor einem Derby und die prekäre Lage in der Liga, boah. Also ich glaube, Freitag wird geil.
Ich glaube auch. Ja. Naja, also um vielleicht auf das zurückzukommen, was er gerade noch gesagt hat. Also er fand es gut, dass mit nur diesen 6 Spielen noch zu spielen sich der Club so aktiv umgeschaut hat, dass er nicht das Taul wirft, also das Handtuch in den Ring wirft. Und er ist gespannt, er will sich beweisen. Ich glaube, er hat gesagt, er wird in den nächsten Tagen und Wochen der härteste Arbeiter in Weiden sein. Er wird die meiste Arbeit machen, er wird alles geben und er macht einen überzeugenden Eindruck dabei, wenn er das sagt.
Entscheidend ist auf dem Eis.
Entscheidend, ja.
So, wir haben noch einen, Tom, oder was haben wir?
Was passiert die nächsten Tage? Was wird er machen mit der Mannschaft?
Ah ja, schauen wir mal, was er da gesagt hat.
Well, I think, like I said, I think with the short season, for me to come in and change a whole bunch of things, we're going to have players that are thinking too much on the ice and not really reacting and playing. So I've got to manipulate the game a little bit for them where, you know, I think these guys have done a great job the last little bit, just, you know, keeping their structure, keeping their system. They're a team that's, they're good defensively. They don't give up too much, right? I think maybe we can tweak a little bit on the power play, hopefully grab a percentage or two, which will add a, you know, another goal or two. I think the season is you struggle to score. Players start to grip their stick a little bit more. So how do we change that? Do we get inside a little bit more? Maybe a few more rebounds around the net, a little bit more of a screen in front of the net, but maybe just protecting pucks a little bit and breaking down the D zone with cycling instead of just a shot to the net. There's your one scoring chance. The other team's gone the other way. We want to sustain some more offense. So probably those two things are the easiest to kind of tweak a little bit. And, you know, we worked on today, just pace through the neutral zone, you know, regroups, putting teams on their heels because we want to turn pucks up and attack really quickly. So stuff that's pretty simple from a system standpoint. Nothing complex is going to change because we don't have that kind of time. So it's more just getting those players to feel confident, getting those players to find that passion, that excitement for the game again.
Das war eine kleine Taktiklehre, würde ich mal sagen. Nicht das große Ganze. System auf den Kopf stellen, dafür ist die Zeit zu knapp, da würden die Spieler zu sehr nachdenken, anstatt zu agieren und Kleinigkeiten. Und da bin ich echt gespannt, wie er das schafft, die neutrale Zone schneller zu überbrücken, nachzusetzen, nicht einen Schuss zu machen, sondern das fand ich einen spannenden Ansatz, die Druckphasen sollen in Zyklen stattfinden und nicht, dass man einfach einen Abschluss hat. Und dann läuft man sofort in den Konter, sondern dass man auch nach dem Abschluss es schafft, sich in der gegnerischen Zone festzusetzen. Also da stecken einige Dinge drin, die Rebounds von der Bande, die Rebounds, wenn der Torhüter abrollen lässt. Da wird einiges zu sehen sein am Freitag, worauf wir zu achten müssen, Max. Deswegen ist es gut, dass wir vier Augen nach Regensburg schicken, damit wir da alles sehen, was der neue Trainer da so vielleicht an Kleinigkeiten anpasst. Wie gesagt, das große System, sagt er, war gut, dass sie nach der Entlassung von Sebastian Buchwieser jetzt in der Übergangsphase mit Rumrich, Masanetz und Heidenreich das bestehende System stabilisiert haben, den Fokus darauf gelegt haben, defensiv stabil zu stehen. Und er will jetzt an Kleinigkeiten eben arbeiten, damit das Tore schießen, was er als großes Manko auch schon entdeckt hat. Das hätten wir ihm auch sagen können, damit das behoben werden kann. Weil ich glaube, daran wird es letztendlich liegen. Die Blue Devils haben eine gute Mannschaft. Es geht wieder darum, und da muss ich immer wieder Max zitieren, ist das Momentum wieder auf seine Seite zu ziehen. Und dann, da gehören ihm die Tore dazu, da gehört das Selbstvertrauen dazu. Jetzt ist ein neuer Trainer da. Das ist schon mal ein Knotenlöser, glaube ich. Und ich bin echt gespannt, wie sich das da am Freitag in Regensburg und dann zu Hause am Sonntag gegen Bietigheim darstellen wird.
Ja, ich fand es eigentlich ganz nett, dass er gesagt hat, ja, viel können wir nicht mehr ändern und dann doch eigentlich eine ganze Menge aufgezählt hat, was er trotzdem jetzt noch schnell, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, was er ändern will.
Aber ja, viele Kleinigkeiten.
Ja, es sind Kleinigkeiten.
Er hat nie gesagt, dass und das funktioniert überhaupt nicht, sondern hat eigentlich bei allen Punkten gesagt, boah, hier ein bisschen nach oben schrauben, da ein bisschen erfolgreicher werden, ein paar mehr Rebounds, ein paar mehr Schüsse. Das fand ich ganz spannend.
Ja, also ich finde, also es klingt gut, wie sich es dann übersetzt aufs Eis, das werden wir sehen. Aber
spielt halt kein Celebrini und kein Suzuki.
Nicht ganz. Und vielleicht muss er in Weiden auch wieder mehr die Spieler trainieren als andersrum.
Ja,
könnte sein.
Ich glaube, das weiß er aber.
Ich glaube, das weiß er. Ja. War ja vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint.
Doch, finde ich schon. Nein, Quatsch. Ja, ich bin echt gespannt, wie sich das darstellt, ob man diesen Trainereffekt dann auch wirklich auf dem Eis sieht und vielleicht optimalerweise dann auch schon in der Tabelle. Und ein wichtiger Punkt von Stefan Seger war in diesem Zusammenhang noch eben, ich hatte dann während des Spiels, das habe ich ganz vergessen zu erzählen, ich habe mit Stefan Seger kurz geplaudert am Wochenende, weil wir alle überrumpelt wurden von dieser Nachricht, dass ein neuer Trainer da ist, und Stefan Seger war im Stadion und haben wir auch gesagt, hallo, was ist da los, wie kommt es dazu, dann haben wir kurz geplaudert und dann hat im ARZ das, was ich ganz wichtig finde, dass Martin Masanetz und Simon Heidenreich weiter Teil des Trainerteams bleiben werden, also jetzt mal ganz blöd formuliert, es wurde nur der Head Coach ausgetauscht. Ansonsten ist das hier das bewährte Team. Wie das dann in der kommenden Saison aussieht, das wird man sehen. Aber jetzt ist erstmal Masanets, Heidenreich und eben Alan Letang als neuer Boss.
Ja, und ich glaube, die braucht er auch, die beiden. Also Jürgen Rummich und Martin Masanets vor allem, um halt einfach mal auch in den Tagen jetzt einen Eindruck von der Mannschaft zu bekommen, um zu wissen, wie es eigentlich, was eigentlich los ist.
Weil du halt keine Wochen hast, ne?
Nee, du hast gar nichts.
Also Mittwoch, Donnerstag, der hat zwei Trainingseinheiten. Ja, was willst du denn da machen? Am Freitag ist schon ein Spiel, vielleicht macht er Freitag früh noch irgendwie Pregame, keine Ahnung, dass er da noch was Kleines einstreut, aber normalerweise macht man da nichts und Dienstag hatten sie eben noch frei. Jetzt hat er Mittwoch das erste Mal trainiert, da kann er hat mit den Führungsspielern Einzelgespräche oder Gruppengespräche geführt, um ein Gefühl zu bekommen, wo das Problem liegt, und er hat auch einen wichtigen Satz gesagt, so bei Krisenteams ist es oft so, dass die Kabine gespalten ist. Dann hat er gesagt, das ist hier in Weiden nicht der Fall. Das kann er jetzt schon nach kurzer Zeit einschätzen, dass hier die Mannschaft, die Kabine intakt ist, dass die nicht gespalten ist, dass das eine Einheit ist. Das kann er hier schon nach kurzer Zeit sagen. Das haben ihm auch die Führungsspieler vermittelt. Und deswegen, ja, wir leben hier gerade, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Phase im Weidner Eishockey. Und damit wir wissen, welche Mannschaft wir auf dem Eis erwarten können, von einer Le Tang-Mannschaft, hat der Max gestern eine gute Frage gestellt. Die Fans, die zuletzt sehr, sehr kritisch waren mit den Entscheidungen vom Verein, was die erwarten können, welche Mannschaft da auf dem Eis stehen wird. Und da ist auch Alan Le Tang sehr, fast schon pathetisch geworden. Hören wir mal rein, was er da gesagt hat.
Like I said, it's we're going to be competitive on the ice. We're going to be high pace. We're going to be connected as a group of five, both all over the ice. So I think that becomes important. But, you know, if you look back over my career as a player, my career as a coach, places I've gone, it's important. I feel like I can embrace the culture. I can embrace, you know, Hamburg 4 years, Croatia eight years plus, you know, Owen Sound, Sarnia. I respect the passion here. I know what these fans come every day to see, and that's important, right? I can't worry about what happened before because I wasn't a part of it, right? If I worry about what other coaches do, then I'm not true to myself. I believe in my abilities. I think my resume speaks for itself, and I can promise I'm gonna work. I'll be the hardest worker here for sure to make sure that we're successful and make sure that, you know, this becomes my home, right?
Das will man doch hören als Fan.
Ja.
So.
Sag ja, das war
er vorbereitet vielleicht. Weiß ich nicht, nein, glaube ich nicht.
Aber man merkt schon, also er ist selbstbewusst. Sein Lebenslauf spricht für sich, hat er gesagt. Und ich meine, kann er natürlich sagen, mit der Erfahrung, die er hat, als Spieler, als Aktiver, wie auch als Trainer. Und ja, er will kein Feuerwehrmann sein, was du vorhin schon gesagt hast, sondern wenn, dann will er hier quasi was entwickeln.
Genau, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau sein Wortlaut. Ich habe ihn dann auch gefragt, wie es mit seiner Familie ausschaut, ob die, und ich glaube, er hat gesagt, die Frau kommt jetzt nach, oder? Ja. Also kommt hierher, also es schaut auch so aus, als würde er hier von einem längerfristigen Engagement ausgehen. Da muss man nicht abwarten, wie die Saison ausgeht. Sport ist ein Tagesgeschäft, Eishockey ist ein schnelllebiges Geschäft. Das wissen wir hier aufgrund der letzten Tage und Wochen am besten. Von daher bin ich echt gespannt, wie sich das angeht. Ah, die familiären Dinge dann noch, ich glaube, seine Söhne müssten jetzt, wenn sie in Hamburg geboren sind, so ja knappe 20, also der Sohn zumindest knappe 20 sein.
Spielt da einer Eishockey? Soll ich mal schauen?
Ja, schauen wir nach, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das irgendwo schon ein Coach. Vielleicht ist er ja ein Spieler für die Blue Devils noch, schauen wir. Vielleicht ist er ein Free Agent? Nee. Und ja.
Also was ich gerade vielleicht aus dem letzten Zitat noch ganz gut oder wichtig fand, die Leidenschaft des Standorts, egal wo er war, ob es jetzt Hamburg war oder in Kroatien, der will das embracen, er will das verinnerlichen, und die Leidenschaft am Standort Weiden, die war jetzt in den letzten Wochen nicht komplett ungetrübt, aber vielleicht, wenn man sich hinter diesem Trainer wieder versammeln kann, kann das nur eine gute Sache sein.
Ich glaube, was wichtig ist, es sind sich alle einig, dass die Entscheidungen der Führung zuletzt, angefangen mit der Ticketpreiserhöhung während der Saison, mit der Entlassung von Sebastian Buchwieser am Spieltag, dass die zeitlich unglücklich waren, das haben wir oft genug thematisiert, aber jetzt ist dann einmal gut, dass man sagt, jetzt muss man, hey, wir müssen jetzt hier mal ja noch den Turnaround schaffen, wir müssen diese Klasse halten, und da muss der Blick auch nach vorne gerichtet sein, um Und dafür ist Alain Letang, glaube ich, absolut der richtige Mann gerade, weil, wie er sagt, was war, kann ich nicht beurteilen, kann ich nicht beeinflussen, da war ich nicht da, war ich kein Teil des Teams. Und das ist auch wichtig, dass man jetzt nach vorne schaut, dass man jetzt sich auf diese 6 Spiele in der Hauptrunde und dann auf die Pre-Playoffs oder die Playdowns fokussiert und die dann zu einem erfolgreichen Abschluss bringt. Und dann ist vielleicht nochmal Zeit, dass man sagt, hey, was war jetzt die Woche oder was war diese Saison suboptimal, was können wir verbessern? Und dann kann man diese ganzen Sachen vielleicht nochmal aufarbeiten. Aber jetzt, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, dass man sagt, und das meine ich alle, auch dass die Fans jetzt mal sich bedingungslos hinter diese Mannschaft und den neuen Trainer stellen. Jetzt ist aber dieser Punkt erreicht. Und dann glaube ich, kann die Saison hier noch zum halben blauen Auge, zum kleinen Happy End geführt werden. Sprich, dass die Klasse gehalten wird. Was für ein Schlusswort.
Ja, dann.
Ja, müssen wir nur tippen, oder?
Ja, in Regensburg und gegen Bietigheim.
So, 6 Punkte.
7. Warte, Moment, falsch. Das gibt's nicht.
Also ich war tatsächlich schon ein bisschen so in der Vorausschau auf die ganzen restlichen Spiele. Ich glaube tatsächlich, Regensburg wird eine absolute Wundertüte aufgrund dieser Tatsache, die ihr vorhin thematisiert habt. Die Spieler werden sich zeigen wollen, ja. Die werden sich präsentieren wollen, damit wahrscheinlich schauen müssen, dass man nicht zu viele Strafzeiten zieht.
Ja, aber das ist ja andersrum. Wie bereitet sich Regensburg denn jetzt auf eine Mannschaft vor, die sie... Klar. Eigentlich nicht kennen. Die haben zwar schon 3-mal gegen Weiden gespielt, aber da ist ein neuer Mann an der Bande. Worauf bereiten die sich vor? Also dieses Spiel ist komplett auf beiden Seiten eine Wundertüte, wie du sagst.
Ja, bin ich voll bei euch. Und spannend finde ich, wird es aber dann hinten raus, weil dann hast du mit Düsseldorf und Krimitschau 2 Mannschaften, die du an einem guten Tag schlagen kannst. Also wenn einigermaßen was funktioniert. Und ganz hinten raus, die letzten beiden Spiele hast du dann gegen Ravensburg und Rosenheim. Und ich glaube, man muss jetzt auch kein Prophet sein, um zu sagen, es könnte sein, dass für diese beiden Mannschaften zu diesem Zeitpunkt es in der Hauptrunde um nicht mehr so viel geht, weil die Playoff-Teilnahme schon gesetzt ist und man sich dann vielleicht schon ein bisschen zumindest schonen ist vielleicht zu viel gesagt, aber vielleicht nicht mehr den allerletzten Zentimeter gehen muss gegen die Blue Devils. Also vielleicht ist dieser Spielplan gar nicht so schlecht.
Genau, das glaube ich, das ist ein guter Punkt. Aber die Blue Devils-Fans sollten also auf der einen Seite jetzt auch Sympathien in den nächsten 4 Spielen für Ravensburg und Rosenheim entwickeln, damit
damit die durch sind.
Damit deren Saison in den letzten beiden Spieltagen die Hauptrunde, nicht die Saison, die Hauptrunde beendet ist, dass da nichts mehr geht. Und andererseits glaube ich aber auch, dass die größere Bedeutung bei den kommenden 4 Spielen liegt, weil in Regensburg kannst du gewinnen.
Kannst du.
Daheim gegen Bietigheim musst du gewinnen.
Also nur um das nochmal kurz darzustellen, tabellarisch sprechen wir halt von vier der letzten sechs Spielen von vier der besten sechs Mannschaften.
Ja.
Also es ist schon ein hartes Restprogramm theoretisch.
Es ist theoretisch ein hartes Restprogramm, aber wenn man es realistisch einschätzt und ich sehe das letzte Spiel von Bietigheim in Weiden, das war in einer schwierigen Phase, trotzdem ein Sieg für die Blue Devils. Bietigheim ist für mich immer so eine Wundertüte, die sind zu Hause gefühlt eine Klasse stärker als auswärts. Ist aber nur ein Eindruck, den kann man so nicht bestätigen. Das ist nur ein Eindruck, was ich gesehen habe und von den Ergebnissen her. Regensburg erinnere ich mich immer an das letzte Spiel, das war in der Hochphase der Personalkrise, als die Blue Devils mit dem absolut letzten Aufgebot mit einem Conti und glaube ich mit 3 Reihen und 5 Verteidigern da in Regensburg angetreten sind und wirklich unglücklich nach einem kapitalen Fehlstart, also in den ersten 3 Minuten 2 Gegentore und danach warst du wieder die bessere Mannschaft und dann kriegst du noch einen Empty Netter. Mit 3-0 verliert, wo jeder sagt, ja super Regensburg, nee, so deutlich war es aber nicht. Und jetzt, wenn die Blue Devils aber gefestigter kommen und das sind sie und da noch ein neuer Trainer seinen Impact hat, also ich glaube schon, dass mein 6-Punkte-Tipp nicht so weit weg ist.
Bin ich mir jetzt unschlüssig. Ja. Ich hätte vielleicht auch 6 gesagt sogar. Na gut, dann sage ich. Dann sage ich 5. In Regensburg, da gewinnt man. Ja, sage ich jetzt einfach mal. Und gegen Bietigheim zu Hause, Overtime-Sieg.
Ich wäre auch auf 5 gegangen, einfach weil ich sage, Alain Letang ist da. Und damit wird sich auch mal das Luck in der Overtime ändern. Man wird auch mal in der Overtime das bessere Ende für sich haben. Das war jetzt in der Saison bisher noch nicht so häufig der Fall. Ja, und dann wird spannend.
Also, uns hat er gepackt. Alain Letang, wie man hört an den Tipps. Jetzt muss es noch mit der Mannschaft funktionieren. Da lassen wir uns überraschen. Wir melden uns nächste Woche wieder und blicken zurück auf das erste Le Tang-Wochenende in Weiden. Bis dahin, danke fürs Zuhören.
Ciao. Servus. Ciao.